glaube, das war meine allererste Con oder eine der ersten Cons, die German Comic Con in Dortmund. Das war das erste Mal, dass Leute meinetwegen Schlange standen so. Und da kamen so Leute zu mir, die wollten Selfies machen und ich habe gesehen, wie deren Hände gezittert haben. Es bedeutet mir so unfassbar viel, das in diesen Menschen zu sehen, weil ich weiß, als ich ein Knirps war und ich meine, ich sag mal Vorbilder, Idole, was auch immer, angehimmelt habe, irgendwelche Bands damals, vor allem Künstler oder Musiker so, und wie aufgeregt ich war. Und die geben einem so viel Liebe, das ist unfassbar. Das sind so Momente, die übersteigen alles, was ich so mache so. Und das übersteigt auch alles, was ich jemals an monetärer Wertschätzung erfahre, also sprich Geld einnehmen, das übersteigt alles. Das ist so, das gibt meiner Kunst also den höchsten Sinn überhaupt.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmus ein bisschen schneller.
Eine noch ein bisschen groß abgeschwommen.
Vorne Teile klein, ein bisschen ruhiger.
Klicken
schon.
Hart 4.
Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein.
Ein Hallo, Hallo, Hallo hier aus dem Herrschaftszeiten. Wir sind hier in Bayern in einem richtig schönen, urigen Lokal und schalten uns rüber direkt nach Berlin zu Marius Gavrilis. Ein Toast erstmal auf dich. Wir haben hier ein Weinglas. Marius?
Zum Wohl.
Cheers.
Ja, Prost.
Prost.
Hast du auch was bei dir stehen? So ein Ingwer-Tee oder so?
Ich habe ein Glas Wasser hier stehen. Ja. Ich habe gestern Abend gesoffen, ey, und das reicht mir erstmal.
Deswegen ist die Stimme noch mal ein bisschen tiefer.
Ja, ich aber ich bin eigentlich gar nicht so der Trinker, aber wenn ich dann trinke, dann ja, manchmal ist es dann ein bisschen viel.
Du, Marius, du kommst gerade aus Bella Italia, warst letzte Woche auf einer Hochzeit, wie war's?
Si, Signora, ja, ich war in Süditalien, in Apulien, um genau zu sein.
Ui, schön.
Das ist so quasi die Hacke des Stiefels von Italien. Und vorne ist der vordere Teil ist dann Kalabrien. Ich war in Apulien, da hat ein Freund geheiratet, ein ganz alter Freund, mit dem ich, als ich klein war, Fußball im selben Verein gespielt habe, mit dem ich auch groß geworden bin. Und der hat jetzt seine langjährige Freundin geheiratet, die haben schon zwei Kinder. Und es war sehr, sehr schön. Es war eine Traumhochzeit.
Oh.
Und ja, das Wetter war geil. Alles war geil. Mega cool.
Musst du manchmal so die Traureden halten, weil die sagen, Mensch, Marius, du kannst das doch. Hast eine geile Stimme. Mach dir das mal.
Nee, ich musste keine Rede halten, aber es gab auf jeden Fall den einen oder anderen, der mich kannte, die mich kannte über Social Media oder irgendwelche Verwandte von meinem Freund, der geheiratet hat. Und ja, das ist unvermeidlich, dass man dann so Gespräche verwickelt wird. So, erzähl mal, was machst du so, wie ist es bei dir? Und bitte nimm nochmal eine Audio auf für meinen Freund, für meine Cousine, für die und für das. It's all part of the game, stört mich aber nicht, null.
Wollte ich gerade fragen, cool. Wie ist das für dich?
Mega. Wenn ich anfangen würde, oder wenn es anfangen würde, mich zu stören, müsste ich, glaube ich, so ein bisschen meinen Job und wie ich meinen Job wahrnehme momentan hinterfragen. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin eher vom Typ her jemand, der gerne im Rampenlicht steht, der gerne in der Öffentlichkeit ist. Das ist, glaube ich, auch eine Typfrage, der gerne auf der Bühne ist. Wir sind im Showbusiness, ihr auch, wir alle. Und wenn Leute mit meiner Arbeit Positives verbinden und mich darauf ansprechen, ey, feiere ich das, ganz ehrlich.
Na klar, Logo. Ich meine, vor allem, wir haben alle einen Job, den wir lieben. Wir stehen gern in der Früh auf. Und wenn du dann noch nette Menschen hast, die ja dir auch noch dieses Feedback geben und für die du da vielleicht auch was Tolles tun kannst in dem Moment, der so eine kleine Sprachnachricht, dann freut man sich natürlich
genau.
Auch.
Ist ein Win-Win, genau. Es freut mich immer. So ein bisschen was zurückgeben kann ich dann von dem, was ich an Wertschätzung dann bekomme. Und das ist wirklich grandios. Und ja, bin jedes Mal auch echt geflasht davon.
Marius, dann gib doch uns gerne mal was zurück jetzt. Wir haben dir nämlich einen Steckbrief geschickt. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du den auch so gerne vorliest, wie du Sprachnachrichten machst.
Ja, ich hatte ein bisschen Zeit zu üben, genau einmal vorher. Okay, also.
Ja.
Ich heiße Marius Gavrilis und habe eine der in Häkchen bekanntesten Stimmen des Landes. Das steht hier so. Und wie ihr merkt, habe ich auch eine der tiefsten Stimmen des Landes. Von daher wird es euch nicht überraschen, dass ich besonders gerne auf die ganz gemeinen Bösewichte besetzt werde. Spitting facts there. Ob Synchron oder Werbung, Dokumentation oder Hörspiel, ich fühle mich in jedem Genre zu Hause, in manchem mehr, in manchem weniger, und liebe meine Arbeit wirklich sehr. Besonders aktiv bin ich auch in den sozialen Medien und teile meinen Studioalltag und Ansichten, die vielleicht nicht jeden interessieren. Und noch vieles mehr. Lieben gern mit meinen Fans auf Insta oder TikTok und neuerdings auch auf OnlyFans. Nein, halt, das stimmt nicht. Wie viele Follower ich mittlerweile habe, erfahrt ihr jetzt.
Ja. Und wie viele?
Auf welcher Plattform?
Bene, auf welcher Plattform?
Mein
nur
Gott,
weil du nur auf Lokalisten unterwegs bist.
Ja, genau. Ist das noch?
Ja, glaube nicht.
Gerne bei TikTok oder Insta, sag mal gerne mal alles. Hau alles raus.
Also Insta sind es jetzt irgendwie, glaube ich, um 82.000. TikTok, glaube ich, die meisten sind 750.000.
Ui.
YouTube habe ich vor kurzem angefangen, noch nicht so lange her, aber da habe ich in kurzer Zeit auch ein paar sammeln können, da bin ich gerade bei 23.000. Twitter, das ist nicht so viel, aber was heißt nicht so viel, also es ist hier schon eine coole Community, habe ich da irgendwie 5.500 so.
Mhm. Und nach diesem Podcast hast du mindestens das Doppelte.
Ja. Ich habe erst vor kurzem angefangen, so wirklich mich um Twitter und auch YouTube zu kümmern. Also ich hatte die Kanäle, also die Profile waren da, aber ich hatte nie irgendwas gepostet und ich habe jetzt so vor ein paar Wochen angefangen, aktiv in einem Game zu sein. Mhm. Twitter-Game und YouTube-Game. Was habe ich noch?
Und wie ist es? Also gerade so dieses Twitter-Game ist ja doch nochmal ein ganz anderes als das Instagram-Game.
Extrem, extrem. Es ist auch eine andere Bubble, muss man sagen. Die überschneiden sich teilweise, weil mir dieselben Leute folgen, aber nicht jeder folgt mir irgendwie auf jeder Plattform. Es ist eine ganz eigene Bubble, eine ganz eigene Community, finde ich.
Ja. Und wie unterscheidest du, also was postest du zum Beispiel auf Instagram und was davon zum Beispiel nicht auf Twitter oder umgekehrt?
Instagram ist, würde ich mal sagen, so meine Hauptplattform. Also es ist so die Plattform, wo ich sage, das ist so meine Visitenkarte. TikTok ist so ein bisschen Wilder Westen und mein Experimentierfeld, wo ich Videos hochlade und gucke, wie kommen die da an. Und wenn die gut ankommen, dann poste ich sie in der Regel auch auf Instagram. Es sind Videos, die ich sowieso von vornherein vorhatte, auch zu posten auf Instagram. Twitter ist eher so, was ich auch sehr schätze an Twitter, so ein Kommunikations- und Gesprächsdiskussionsmedium, wo wir wirklich uns austauschen und ganze Threads dann irgendwie entstehen über ein Thema. Ja. Wie jetzt zum Beispiel, wo es gerade um die AktivistInnen geht, die die Gemälde da beschmiert haben, wo ich mich so ein bisschen echauffiert habe als Künstler, aber dann gemerkt habe, die sind ja hinter einer Glasscheibe, dann fand ich es nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Aber dann ist so eine ganze Diskussion entstanden. Und das finde ich ganz cool an Twitter. Und YouTube ist halt, ja, ist die Plattform, wo man einfach mehr Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen. Man kann einfach längere Videos posten. Wobei, glaube ich, auch da der Trend Richtung Short Attention Span geht und die Videos auch immer kürzer werden, habe ich das Gefühl.
Du, Marius, mal ganz von vorn. Wann hast du gemerkt, das ist für dich irgendwie eine Plattform, das ist auch ein Markt für dich, da habe ich Bock drauf? Und was genau machst du denn da für alle, die dir noch nicht folgen?
Ja, du, die Geschichte ist eigentlich eine ganz witzige. Ich sage immer, es ist wie so ein kosmischer Joke. Und zwar, bevor das anfing, bei mir durch die Decke zu gehen, das fing bei Instagram an, da hatte ich irgendwie so 2000 Follower. Ja, von diesen 2000 Followern waren, also jetzt mal Real Talk, die Hälfte davon gekaufte Bots. Ja.
Na klar.
Ursprünglich glaube ich mal 10.000, die ich mir gekauft hatte, aber Instagram löschte ja. Das heißt, von den 10.000 sind irgendwie 1.000 oder 1.500 übrig geblieben und die restlichen 500 waren Friends and Family, die mir aus Mitleid gefolgt sind.
Genauso auch Mensch, der Arme. Ja, mach mal.
So, ja.
Tante Erna.
Weil ich es halt nicht aushalten konnte, dachte ich mir, hey komm, ich kaufe jetzt mal ein paar Follower. So. Schuss ging da hinten los. Anyway, Stand 2020, Anfang 2020. Ach, ich war in L.A. zu der Zeit, bin zurückgekommen wegen Corona im Februar, Ende Februar. Und dann war ja auch schon Corona und der erste Lockdown. Und der war, glaube ich, im April. Und dann kam die vierte Staffel von Haus des Geldes raus. Und die Serie war ja vorher schon sehr erfolgreich und hatte sehr viele Fans, weltweit, in Deutschland auch. Und meine Lache war auch schon sehr bekannt schon, aber keiner kannte meinen Namen, geschweige denn mein Gesicht. Aber die Lache war auf YouTube irgendwie millionenfach angeklickt worden, weil sie in Dauerschleife in irgendwelchen Videos verarbeitet wurde. Und dann kamen so Kommentare drunter wie, ey, geil, der Synchronsprecher verdient eine Gehaltserhöhung, wo ich dann so anonym geschrieben habe, ja, sehe ich ganz genau.
Sehr gut.
Dann kam die vierte Staffel raus. Und die Leute waren eh zu Hause. Es war Lockdown. Ich war zu Hause. Ihr wisst es, die Studios hatten zu. Und es gab so 3-4 Wochen, wo wir alle nichts zu tun hatten, gefühlt. Und dann haben mir so ein paar Leute geschrieben auf Instagram und wollten, dass ich ihnen Sprachnachrichten schicke in der Stimme von Denver, wo ich sie grüße und die Lache auch irgendwie mache. Und so. Und dann hatte ich natürlich nichts anderes zu tun gehabt und meinte, ja, okay, cool, warum nicht? Es waren so 20, 30 Leute. So, was diese 20, 30 Leute gemacht haben, ist, die haben das abgefilmt mit ihrem iPhone dann oder mit ihrem Smartphone und haben da so ein Video draus gemacht und haben das hochgeladen auf TikTok. Eine Plattform, die mir völlig fremd war zu dem Zeitpunkt. Oder wenn ich sie kannte, dann nur als Plattform für 14-Jährige, die irgendwelche Tänze da veranstalten. So, und die haben das bei TikTok hochgeladen, diese ganzen Sprachnachrichten, und die sind komplett viral gegangen.
Wahnsinn.
Das war so der heißeste Scheiß, den jeder haben wollte. Eine Audio von, nicht vom Synchronsprecher, sondern halt von Denver.
Klar.
Und die haben mir die Bude eingerannt am nächsten Morgen, weil ich wurde ja irgendwie auch verwiesen quasi auf mein Instagram-Profil, und am nächsten Morgen hatte ich 30.000 Follower.
Nee.
30.000?
Über Nacht.
Und ich war noch nicht in mir, what's going on? Dann ist mir klar geworden, okay, krass. So, ja. Dann habe ich gedacht, ich kann mit Audios, mit Sprachnachrichten meine Reichweite erhöhen. Alright, man, 24/7, ich habe nichts anderes mehr gemacht. So, hat auch nichts zu tun. Und dann konnte ich sukzessive meine Reichweite steigern und Follower dazugewinnen. Und irgendwann habe ich angefangen, TikTok zu machen, was ich eigentlich gar nicht vorhatte zu machen. Aber die Leute haben danach gefragt, warum bist du nicht bei TikTok? Du bist ja irgendwie schon voll bekannt und keine Ahnung, und die Leute feiern dich. Und dann meinte ich zu einem Kumpel, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin noch keine 14, sondern Plattform für 14-Jährige. So, und dann sagt mein Kumpel, der sich sehr gut auskennt mit Social Media, meinte er, Junge, lad dir TikTok gestern runter, denn 14-Jährige regieren die Welt. Mhm. Wenn du bei denen punkten kannst, wenn du Content machst, den die feiern, hast du gewonnen. Ja. Und dann ist mir klar geworden, wie er das meint. 14-Jährige bestimmen, welches Phänomen auf Social Media viral geht und welches nicht, welcher Content viral geht. Leute wie Billie Eilish sind durch Social Media, durch 14-Jährige berühmt geworden. Justin Bieber. Wir haben damals Leonardo DiCaprio mit Titanic berühmt gemacht, als wir 14 waren. So, ich glaube, in diesem Teenage-Alter passiert sehr, 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 sehr viel. Und das hat für mich den Stein des Anstoßes gegeben. Dann habe ich mir TikTok runtergeladen. Und ja, natürlich am Anfang so ein bisschen Haus des Geldes Content gepostet, funktionierte ganz gut. Und dann habe ich irgendwann noch meine anderen Rollen gefeatured und dann irgendwann auch angefangen, so eigenen Content, Comedy-Content irgendwie zu machen. Und das ist gut angekommen. Ja. Und dann, ja, ich habe mich da so reingefuchst, aber das war jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick und um Gottes Willen, ich muss jetzt unbedingt irgendwie TikTok haben oder sowas.
Jetzt hast du gesagt, du hast in der Corona-Zeit viele Sprachnachrichten aufgenommen. Wie machst du das jetzt? Ich meine, du bist ja einer, du bist viel in LA, du bist in Berlin, du machst so viele Sachen. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich da eine Nachricht bekomme, da musste ich ja, das ist wirklich Zeit, da musste ich hinsetzen und musst das alles beantworten. Wie schaffst du das jetzt noch? Oder hast du gesagt, ey Leute, jetzt ist zu viel geworden, ich mach das nicht mehr?
Ja, also ich mache das mittlerweile nur vereinzelt, Sprachnachrichten schicken, nicht weil ich es nicht will, sondern weil mir einfach die Kapazitäten fehlen. Das kriege ich logistisch einfach gar nicht hin. Damals zu Corona war das, wie gesagt, war die Situation einfach diejenige, dass ich einfach Zeit hatte. Und die Zeit habe ich mittlerweile leider nicht so. Also wenn ich irgendwas sehe, ich mache mein DM-Postfach, also mein ungelesenes ungelesenen Ordner auf und sehe dann irgendwie ein paar Nachrichten, so, dann versuche ich die schon zu bearbeiten und irgendwie das zu schicken, aber ich kann es nicht mehr so machen wie damals, wo ich wirklich mich da Stunden hingesetzt habe und nichts anderes getan habe. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Dafür gibt es aber Conventions, und auf Conventions kommen ja auch Leute zu mir und wollen Autogramme oder Fotos oder auch Sprachnachrichten haben, und ich versuche natürlich da, soweit es geht, den Leuten das auch zu geben.
Hm. Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media? Was würdest du sagen, so roundabout am Tag?
Boah, viel zu viel. Ich bin auch definitiv handysüchtig und Social Media süchtig, also hundertprozentig. Das spüre ich daran, dass ich nirgendwo ohne mein Handy hingehen kann. Mhm. Ist wirklich so.
Das ist ja gut, das haben wir alle, Sucht. Oder?
Ja,
aber ich versuche da so ein bisschen weg von zu kommen, aber ich kann es nicht ändern. Noch nicht. Will mich da in Zukunft noch ein bisschen mehr disziplinieren, aber ich verbringe viel zu viel Zeit. Mhm. Natürlich irgendwie von Berufswegen, aber auch, weil ich weil ich einfach nicht anders kann.
Gibt's für dich eine Grenze? So sagst, okay, ich nehme meine Follower dorthin mit, aber da sage ich, nee, das ist jetzt mein Privatleben, das bin nur ich und das zeige ich niemandem?
Ja, definitiv. Also alles, was familiär ist, das gehört für mich nicht in mein Social-Media-Profil zumindest. Auch nicht, wenn ich zum Beispiel eine Freundin habe oder mich mit der ablichten lassen würde oder sowas. Ich weiß nicht, das ist meine Privatsache. Oder wenn ich jetzt mit meiner Familie bin, meinen Geschwistern, mit meinen kleinen Neffen oder ne, mit meinen Eltern oder sowas. Das sind so Dinge, die vielleicht aus einer Situation heraus irgendwas, ja, wo ich jetzt mit meiner Mutter in New York war letztes Jahr, weil sie einfach mit dabei war. Das ist was anderes, aber ansonsten feature ich nicht so gerne ganz private Sachen oder ja, es gibt für mich eine klare Trennlinie, womit ich die Leute auch nicht behelligen will und was ich finde, die Leute auch nicht zu interessieren hat. So.
Ist diese ganze Social-Media-Nummer für dich jetzt eine Wertschöpfung? Also weil du vielleicht mehr Jobs bekommst, weil mehr Leute auf dich aufmerksam werden oder weil du vielleicht sogar mittlerweile Kohle verdienst aus deinen Accounts? Ich frage für einen Freund.
Social Media ist ganz, ganz wichtig geworden. Also ist ein ganz, ganz großer Eckpfeiler in meiner Karriere oder in meinem Berufsleben hundertprozentig. Also ich generiere Jobs durch Social Media, sowohl aktiv als auch passiv. Also aktiv natürlich durch Influencer-Jobs, wenn irgendwas reinkommt. Wobei ich nicht so viele Influencer-Jobs bisher angenommen habe, weil ich da mit meinem Management eine ziemlich klare Linie fahre. Es muss halt zu mir passen, zu meinem Brand, wie ich mich sehe, wie wir uns sehen mit meinem Management zusammen. Und eben passives, passiv generierte Jobs, wie zum Beispiel, dass mich Leute über Social Media wahrnehmen als Stimme, als Schauspieler, als Artist, als Sprecher und mich dann irgendwie buchen wollen. Ja, irgendwelche Startups oder auch größere Unternehmen oder ja, solche Jobs.
Was machst du zum Beispiel nicht? Also wo ist die Grenze? Wie bist du definiert von deinem Management und von dir selbst?
Ja, also einfach Jobs, die nicht so wirklich zu mir passen, wo es gar nicht darum geht, dass mir vielleicht Summe X geboten wird, die ganz lukrativ sich anhört oder liest. Wenn es nicht zu meinem Brand passt, dann steht das über dem Geld. Was nicht heißt, dass ich nicht käuflich bin. Ich bin schon, klar, weißt du, wenn eine Summe X angeboten wird, dann ist die Hemmschwelle niedriger. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man als Artist, und ich sehe mich als Artist, ich bin ja kein Influencer. Auch wenn ich Influencer, das ist ja noch on top, aber ich bin Künstler, ich bin Schauspieler, ich bin Synchronsprecher, Synchronschauspieler. Ich möchte eben als glaubwürdiger Artist auch wahrgenommen werden. Und es ist ganz wichtig, dass man sich die Jobs aussucht. Was ich nie machen würde, weder als Schauspieler noch als Sprecher, sind, ich würde keine politische Werbung machen für keine Partei. Auch nicht für eine Partei, die ich selber wählen würde. Würde ich nicht machen. In Klammern eventuell für die Bundesregierung oder beziehungsweise für ein Ministerium. Zum Beispiel, ich habe mal, glaube ich, eine Werbung für das Bundesministerium für Bildung und Kultur irgendwie sowas gemacht. Ist schon ein paar Jahre her. Das war für mich okay, weil es in der Sache irgendwie okay war.
Woher kommt das, dass du schon ja immer so, oder was heißt, ich weiß nicht, ob es schon immer so ist, aber diese starken Prinzipien hast? Natürlich, klar, du hast, sag ich jetzt mal, Erfolg, du kannst es dir aussuchen, aber wie bist du, nimm uns mal mit, wie bist du groß geworden? Wie hast du dich ja letzten Endes zu diesem Marius, der du jetzt bist, entwickelt?
Ist ein langer Weg. Ja. Ist ein langer Weg gewesen und ich glaube, da könnt ihr natürlich für euch da auch nochmal sprechen und ihr wisst, jeder weiß, egal in welchem Feld er ist, you've come a long way und es ist bei mir nicht anders. Da wo ich jetzt stehe, ist ein Produkt der letzten 20 Jahre. Also so richtig fing der Weg an, als ich nach der Schauspielschule, die ich, wann habe ich abgeschlossen? 2010 habe ich die Schauspielschule beendet und dann war ich am Theater in Hamburg. Ein sehr großes, ein sehr bekanntes, eines der besten Theater Deutschlands, war für mich dann das große Ding, krass, ich bin irgendwie in einem der bedeutendsten Häuser Deutschlands engagiert und mega geil und da lief es nicht ganz nach Plan. Da gab es eine Sache, das hatte so geführt, dass das Engagement vorzeitig beendet wurde, im beidseitigen Einvernehmen. Ich will jetzt nicht weit auf die Details eingehen, aber das war eine Sache, die hat mich extrem umgehauen damals. Ich war so Mitte 20 und ich konnte nicht damit umgehen, weil das zum ersten Mal der Moment in meinem Leben war, wo ich merke so, fuck, ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert irgendwie und das hat bei mir sehr viel ausgelöst. Ganz viele Ängste sind hervorgekommen, viele Unsicherheiten, die ich als kleiner Junge schon hatte, so Selbstzweifel. Das ganze Gepäck. So. Und dann habe ich angefangen, einfach an mir zu arbeiten, auch mit Hilfe von außen. Und von da an begann ein Weg, der natürlich nicht immer geradlinig verlief, aber doch eine Spirale aufwärts war. So. Ja. Und ja, dann irgendwann fing Synchron auch zu der Zeit in Hamburg tatsächlich. Sprechen tue ich schon so ein bisschen vorher. für Games vor allem und ein bisschen Werbung habe ich vorher gemacht. Aber so Film und Serien, Realfilm synchronisieren habe ich angefangen in Hamburg. Und dann ja, begann dieser Weg, dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen. So.
Ja.
Ja, und dann stetig einfach sich weiterentwickeln.
Und damals letzten Endes dieser Rückschritt, siehst du das jetzt im Nachhinein als, wow, das war genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe?
Komplett richtig.
Ja.
Komplett. Absolut.
Bevor man diese ganze Social-Media-Nummer fahren kann, wie du es tust, sollte man ja auch die ein oder andere Rolle gesprochen haben, die man kennt. Das ist ja immer so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Und den Denver hast du angesprochen.
Haus
des Geldes.
Ja. Ja.
Wollen wir reinhören?
Wir hören erstmal einen kleinen Ausraster von ihr rein.
Sie haben mir mein verficktes Leben versaut! Verstehen Sie das? Sie schulden mir alles, was Sie haben. Den verschissenen Garten und das verschissene Meer, weil Sie mir nämlich meinen Vater nicht zurückgeben können. Verstehen Sie das?
Aua, die Stimme.
Ja, das war, glaube ich, die erste Folge, Staffel 4, wenn ich richtig gehe.
Das hast du sofort gemerkt? Alter, Respekt.
Ich kenne die Stelle, das ist die Stelle, wo der Professor die Bande wieder zusammentrommelt, weil sie jetzt Rio nämlich wieder zurückholen wollen, der ja quasi captured wurde.
Mhm.
Ich glaube, das ist die erste Folge von Staffel 4. Also von, ja.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe die Serie geliebt. Ging es dir auch so? Also, dass du voll dabei warst, nicht nur, weil du sagst, hey, geil, das ist eine coole Rolle, sondern auch... Ja.
Ich habe die Serie angefangen, nachdem das bei Instagram bei mir so abging, weil ich irgendwann einfach mitreden wollte mit den ganzen Leuten, die mir schrieben. Also ich bin auch da ein Spätzünder. Man muss sagen, ich gucke mir das meiste, was ich mache oder überhaupt, ich kann mir das nicht angucken, weil ich einfach keine, ich kann die Zeit dafür nicht aufbringen, leider. Aber dann bei so ganz wichtigen Dingen, wie jetzt bei Haus des Geldes, wo dann auch so ein bisschen mein Social-Media-Erfolg von abhängen oder abhängt, da dachte ich mir dann irgendwann, okay, scheiße, das muss ich jetzt unbedingt gucken. Und dann fand ich es richtig geil. Ich habe es durchgesuchtet, gebingewatcht, innerhalb von, glaube ich, 2 oder 3 Tagen. Und ich habe es mega gefeiert. Und zwar so sehr, dass ich, und das ist das Tolle daran, dass ich irgendwann vergessen habe, dass ich Teil dieser Synchro bin, sondern ich konnte so einsteigen in die Geschichte und war voll drin, habe komplett mitgefiebert. Und das war echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Das ist ja das allerbeste Zeichen, wenn du sogar selbst vergisst und nicht mal letzten Endes darauf achtest, wie habe ich das gesprochen. Das ist
Dachte dann nicht irgendwie, ja krass, jetzt höre ich mich wieder, sondern krass, Denver spricht, okay. But wait a second, that's me, okay, hold on.
Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Als du damals die Anfrage für dieses Projekt bekommen hast, gehe ich mal davon aus, wie es meistens bei uns ist, dass man eigentlich keine Ahnung davon hat, dass das so ein riesengroßer Erfolg wird, oder?
Ja, genau.
Ja,
genau. Okay. Das war so eine Serie von ganz vielen neuen Netflix-Serien, wie sie auch heute noch immer noch quasi produziert werden und dann rausgehauen werden. Ja, konnte einfach keiner vorhersehen, dass das Ding irgendwie so krass durch die Decke geht. Und ist auch immer eine sehr häufig gestellte Frage, wie kamst du zu der Rolle? Ich wurde einfach darauf gesetzt oder ich wurde gefragt von Ina, Ina Gerlach, die unsere Synchronregisseurin war, die mich von einer anderen Produktion kannte. Hast du Bock, einen Spanier zu sprechen, der so ein bisschen latente Aggressionsprobleme hat? So
latent.
Ja, nur ein bisschen. Yeah. Bring it nur ein bisschen, ja.
Give me that shit. Feels like home. Ja, dann habe ich das halt gemacht und der ging mir am Anfang so auf den Sack, weil die ersten 2 Staffeln waren cool, aber war noch anstrengend, ihn zu synchronisieren, weil er permanent Druck gemacht hat.
Mhm.
Und dann war ich kurz davor, zu Ina zu gehen und sagen, ey, kannst du mich nicht umsetzen, ich hatte keinen Bock drauf. Das war, bevor die Serie dann erfolgreich wurde.
Und im Endeffekt... Und dann auf einmal hast du Bock gehabt.
Ja, genau.
Auf einmal dachte ich mir, hey, finde ich doch gar nicht so ungeil, lass mal weitermachen. Nee, und dann wurde die Serie sehr erfolgreich und dann war ich natürlich froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja.
Also, dann werden wir hier wahrscheinlich auch gar nicht sitzen.
Aber ich muss auch sagen, dass man manchmal als Zuschauer auch das Gefühl hatte, so, oh nee, Denver, was machst du denn jetzt wieder für einen Scheiß? Ja, also selber, man hat manchmal mitgelitten, weil man sich wirklich dachte, das kann doch nicht sein, dieses ganze Liebesgedöns. Ja, ich meine, was die Serie natürlich auch ausmacht, aber wo du denkst, keine Ahnung, du raubst hier das fetteste Ding aus und dann, keine Ahnung, geht's drum, wer liebt wen. Am Ende, aber gut, das ist natürlich auch.
Ja, es ist nicht immer so. Ich meine, es geht doch nie wirklich um den Bankraub, klar, das ist dann der Plot oder so, aber es geht ja immer um die zwischenmenschlichen Beziehungen der Figuren untereinander.
Ja.
Ist auch natürlich sehr melodramatisch erzählt, muss man sagen. Die Serie ist sehr poppig, was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde es geil, ich finde es cool. Und weil die es einfach macht, die geht all in. Die committet einfach zu dieser Grundidee.
Ja, total.
Und das finde ich cool. Und die ist sehr memeable mit den Kostümen, mit dem Konzept Bankraub, dies, das, mit den Städtenamen. Es ist einfach extrem gut gemachte Unterhaltung.
Wie war das für dich, die Rolle Denver zu, ich sag jetzt mal, erarbeiten? Oder war das manchmal so ein Ding, wie wir es vom Sprechen auch können? Oh, geh so rein, noch nicht mal eine Szene angeschaut und mach mal irgendwie, gibt's ja, ja auch. Oder war das so, ach, ich guck mir das erstmal vorher an und wir gucken mal und erarbeiten uns das? Wie war das damals?
Ja, nee, also es war im Endeffekt Tagesgeschäft.
Ja.
Das ist ja wie es bei uns Synchron-Schauspielerinnen und Schauspielern irgendwie üblich ist. Du gehst rein, bei einer neuen Serie oder einem Film wirst du kurz gebrieft vorher. Ach, das war's. Und dann guckst du dir ein paar Szenen vielleicht an und dann ab ins kalte Wasser.
Du und die Lache?
Ja, genau. Du hast vorhin
Frage,
schon von der
die
typischen...
Die dir noch nie gestellt wurde.
Ja. Ja. Genau, die Lache ist eigentlich gar nicht meine, muss ich der Fairness halber sagen. Beziehungsweise es ist meine und ich lache auch öfter so. Das ist so meine dreckige Lache, wenn irgendwie mal irgendein dreckiger Witz gerissen wird, dann ja. Kommt die mal so. Ja, und diese Lache war eine Lache, die hatte eine Kollegin bei mir in Hamburg am Theater. Christine Ochsenhofer, übrigens ganz, ganz tolle Kollegin. Und die hat immer wirklich so gelacht. Und das fanden wir alle extrem geil. Und irgendwann habe ich angefangen, das unbewusst nachzumachen. Das war 5, 6, 7 Jahre vor Haus des Geldes, also lange vorher.
Ach was.
Ja, und dann kam der Moment, wo ich dachte, that's my moment to shine.
Ja, genau, da bringe ich diese Lache jetzt drauf. Ja,
aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich weiß nicht mehr, wie das war am ersten Aufnahmetag, wo diese Lache gekommen ist. Ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, da kam auch nicht großartig von Ina irgendwie, ja, probieren wir was anderes, sondern die hat gesagt, okay, ist gekauft, nehmen wir so.
Das ist ja auch Wahnsinn, dass es ja ganze Zusammenschnitte von deiner Lache gibt. Ich habe hier mal eine Minute, aber wir hören uns bitte nicht das Komplette an, aber nur mal so ein kleiner auf YouTube, X ja. Mit Klicks vom anderen Stern. Also wir hören mal kurz rein, falls ja. Ihr Haus des Geldes nicht kennt und keine Ahnung habt, von was reden die eigentlich, von welcher Lache. Bitteschön.
Sam, boom, boom. 3 Millionen sind für den mehr.
Ich hab das Stil.
Es ist nicht fair. Hat einen großen Schwanz.
Halt den Mund und konzentrier dich endlich mal.
Nein. Wir nehmen einen anderen Kunden. Sobald ihr es geschafft habt.
Ja,
aber wir
ja, und so geht's ja. Weiter, ja.
Es ist sehr ansteckend, auf jeden Fall.
Ja, safe, safe, safe. Ich kann so ein bisschen den ganzen Hype um die Lache, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz verstehen, weil ich denke, es ist ja meine Lache, Alter. Was findet ihr daran so geil? Andererseits finde ich es natürlich cool, wenn die Leute irgendwie das lustig finden. Yes. Ist ja cool.
Schon eine spezielle Lache. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, auf so einer Hochzeit, oder? Wenn du einmal anfängst, so zu lachen, da ja, dreht sich gleich jeder um, oder?
Ist vorbei. Du bist auf jeden Fall ja der Esel in der Manege.
Crazy. Ich kenne das ein bisschen von meiner Brook-Lache aus One Piece, wo immer Juhu, der auch mal so völlig verrückt lacht. Da drehen die Leute auch mal durch bei so Cons, ja, aber ich genau, hatte irgendwie, genau. Kam ich noch nicht auf die Idee, mich da mal irgendwie bei
Social Media-mäßig. Ja. Ja.
Ja, aber bei mir war das ja auch, wie gesagt, nicht beabsichtigt, sondern durch diesen kosmischen Joke, also der Joke besteht darin, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ich vorher ungefähr 4, 5 Jahre in L.A. unterwegs war. Ich bin ein bisschen gependelt, dann habe ich auch komplett dort gewohnt, ein Jahr. Und ich versuchte irgendwie Fuß zu fassen, auch schauspielerisch ein bisschen voranzukommen und sowas. Und irgendwie, ja, ich habe sehr vieles geschafft, ein bisschen genetworked und sowas, aber so den Durchbruch hatte ich da irgendwie nicht. So. Mhm. Und dann komme ich zurück und der Durchbruch für mich ist so eine Lache, die ich schon längst vergessen hatte. So eine Serie, die wir 2017 angefangen haben aufzunehmen. Und dann auf einmal geht meine Karriere, also Social Media zumindest, irgendwie steil. Und es ist so, als ob Denver auf mich runterlacht. So ein bisschen. Deswegen kosmischer Jokes. Das Universum, wenn man so ein bisschen loslässt von dem Gedanken, ich muss jetzt unbedingt Karriere machen in L.A., kostet es, was es wolle. Ich habe losgelassen, bin zurückgekommen, notgedrungen wegen Corona. Und dann ging es aber ab, wegen dieser Lache. Das Wahnsinn. Kannst du nicht ausdenken.
Ja, es ist oft, was du eben sagst, dieses Loslassen. Einfach loslassen. Let it go und dann kommt ganz viel Positives auf dich zurück.
Genau.
Kannst du die Lache aus dem Stegreif natürlich, oder?
Klar. Yes, sir.
Sehr geil. Einfach grandios. Ja.
Der Moment, wo ich das nicht mehr kann, that's the moment I retire.
Ja, genau. Dann okay. Ist es vorbei.
Dann ist es vorbei.
Du hast gerade vorhin schon die Cons angesprochen. Wie ist das für dich, dort vor Ort zu sein? Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo auf Live-Auftritte habe, dann ist das ein total schönes Gefühl, die Menschen einfach mal wirklich zu sehen, die am Ende letzten Endes die Empfänger sind und das einfach feiern, was man selbst macht und denen das auch etwas gibt. Wie ist es für dich?
Absolut, ganz genauso. Es ist eine schöne Möglichkeit, die Leute live zu sehen, die meine Arbeit kennen, die meine Arbeit im besten Fall schätzen und mögen und ja, den Leuten dann in dem Moment auch was zurückzugeben dafür. Dass man sich kurz mit denen unterhalte, dass man Fotos macht, dass man Autogramme gibt, dass man vielleicht auch ein paar Audios einspricht, dass man vielleicht auf Panels ist, Q&A, dass man Fragen beantwortet. So, das gibt den Menschen sehr, 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 sehr viel und es gibt mir dann sehr, sehr viel. Es ist so ein Geben und Nehmen und für mich sind Conventions einfach so ein guter Ort, wo man einfach zusammenkommt.
Ist dir mal eine Situation im Kopf geblieben, die für dich sehr besonders war, die dich lange bewegt hat?
Ich glaube, das war meine allererste Con oder eine der ersten Cons, die German Comic Con in Dortmund. Das war, ich glaube, letztes Jahr, irgendwann im Herbst. Und das war das erste Mal, dass Leute meinetwegen Schlange standen. So. Und da kamen so Leute zu mir, die wollten Selfies machen und ich habe gesehen, wie deren Hände gezittert haben, weil die so aufgeregt waren. Und das hat mich extrem berührt in dem Moment. Ja, und ich werde auch jetzt emotional, wo ich drüber nachdenke, weil es bedeutet mir so unfassbar viel, das in diesen Menschen zu sehen, weil ich weiß, als ich ein Knirps war und ich meine, ich sag mal Vorbilder, Idole, was auch immer, angehimmelt habe, irgendwelche Bands damals, vor allem Künstler oder Musiker so, und wie aufgeregt ich war. Und dann sehe, wie die Menschen dann für mich Schlange stehen. Also erstmal fühle ich mich unheimlich geliebt und gewertschätzt in dem Moment. Und andererseits berühren mich diese Menschen sehr. Und das war so Momente, die ich nicht vergessen werde. Oder Menschen, die vielleicht körperlich, manchmal auch geistig behindert sind und zu mir kommen. Und und die geben einem so viel Liebe. Das ist unfassbar. Das sind so Momente, die übersteigen alles, was ich so mache, so. Ja. Wenn ich, und das übersteigt auch alles, was ich jemals an monetärer Wertschätzung erfahre, also sprich Geld einnehmen, das übersteigt alles. Das ist so, das gibt meiner Kunst den höchsten Sinn überhaupt.
Den Sinn, genau.
Wenn ich Menschen kann mit meiner Kunst, wenn das sowas auslöst, dann hat Kunst zu Recht das Potenzial, die Welt zu verbessern. Nicht nur ich, sondern jeder, der Künstler ist.
Wow.
Und das finde ich krass.
Stimmt.
Sehr schön gesagt, ja.
Mensch, und Katakuri, um mal hier in deiner Biografie weiterzukommen, ist ja auch, sorry, irgendwie muss man es ja machen.
Okay, alles klar, ihr
Gut. Hören wir mal rein. One Piece.
Ja. Yeah. Jetzt verstehe ich. Du bist also dafür verantwortlich. Du hast ihn mit einer lautlosen Nadel betäubt. Deinem Markenzeichen. Das erklärt natürlich, warum er mitten im Kampf auf einmal nachgelassen hat. Mir kam das gleich merkwürdig vor. Watschi! Kein Wunder, dass ich ihn so leicht treffen konnte. Und die Wunde ist nicht gerade klein. Findest du das witzig? Das sehe ich anders! Das ist ein Kampf zwischen Männern! Halt dich da raus!
Ui.
Boah.
Ja, ja. Hier bebt das Studio.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe das ja in München aufgenommen, bei Rescue, wisst ihr ja, und es war cool. Ich kannte One Piece vorher nicht, ich kannte auch Katakuri vorher nicht natürlich. Die Aufnahmen haben wir an zwei Tagen durchgerockt. Ich habe es extrem cool gefunden. Mir wurde auch klar gemacht, ey, die Serie ist krass, der Charakter ist krass. Aber so richtig klar geworden ist mir das, als dann die erste Folge rausgekommen ist. Und als ich es dann gesehen habe auf Pro7 Max, und das erste Mal Katakuri quasi erscheint, und da gibt's diese zwei Lines, wo er sagt, irgend so ein Wärter oder so ein Wächter steht da vor der Tür und will ihm irgendwie die Tür aufmachen, und sagt er, nicht nötig, es wird sich gleich öffnen. So, das kam über den Fernseher so krass rüber, dass ich dachte, warte mal, das bin ich? Wait, hold on a second. Seit wann höre ich mir so geil an, Alter? Dann habe ich so ein bisschen kurz mich selber gefanboyt, muss ich sagen. Aber verraten wir keinem.
Nee, natürlich nicht. Wird alles rausgeschnitten.
Aber gerne.
Ja, Marius, aber so ein bisschen fanboyst du deine Stimme ja sicherlich schon, oder? Also du wirst ja irgendwann mal gemerkt haben,
ich hätte nicht damit
nach dem Stimmbruch irgendwie so, Alter, das wird immer tiefer als bei den anderen Kindern. Wann hast du das gemerkt und seit wann kannst du damit so umgehen?
Ja, meine Stimme ist nicht immer so krass tief gewesen, wie sie jetzt ist. Und auch jetzt würde ich nicht behaupten, ich habe die tiefste aller Stimmen. Ich kann mich sehr tief machen. Ich habe eine sehr sonore Stimme, würde ich sagen. Ich kann mich sehr tief machen. Aber dass ich das Potenzial habe, diese Range auch nach unten zu vergrößern, ist vor allem in den letzten 5, 6, 7 Jahren entstanden. Vorher, wenn ich jetzt Aufnahmen von mir höre, von vor 10 Jahren zum Beispiel, bin ich wesentlich höher. Klar, altersbedingt. Oder beziehungsweise der Klang meiner Stimme sehr viel damit zu tun hat, was für innere Arbeit ich betrieben habe. So.
Meditierst du auch?
Eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, regelmäßig gemacht. Ja, und mittlerweile bin ich leider eher in so einem Trott drin, wo ich viel zu wenig Pausen mir gönne, wo ich viel zu wenig bewusst mir Auszeiten nehme oder auch meditiere oder sowas. Ich habe auch eine Zeit lang Yoga gemacht, mache ich auch nicht mehr. Mhm. Ja, aber gut, dass du es ansprichst.
Ja, by the way, hier ist schlechte Gewissen. Hi. Yeah,
hello. Sehr gut.
You have to pick it up, for sure.
Yes. Aber diese innere Arbeit, von der du gesprochen hast, wie bringst du das in deinen Alltag rein? Sagst du dann, okay, ich nehme mir am Tag, weiß nicht, 10 Minuten, um mal kurz zu reflektieren, um diese Vogelperspektive einzunehmen? Oder hast du das schon so verinnerlicht, dass du ganz genau weißt, ah, okay, hier bin ich jetzt, keine Ahnung, abhängig von der Bestätigung, nein, die brauche ich nicht? Oder hast du das schon so drin oder integrierst du das?
Also ich würde sagen, ich bin nicht frei von meinen komplexen Unsicherheiten, Traumata, wie auch immer, you name it. Es ist ein immer fortwährender Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, über viele Jahre, wahrscheinlich auch bis ins hohe Alter, you never know. Aber ich gehe sehr bewusst oder viel bewusster damit um. Das heißt, wenn ich mal wieder merke, ich bin vielleicht in so einer Ego-Falle, dann versuche ich irgendwie aktiv in dem Moment dran zu denken und denke so, ey, wait, ist das der richtige Weg? Gibt's eine andere Art und Weise, auf bestimmte Dinge zu reagieren? Ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr emotional und manchmal reagiere ich auf Dinge oder Situationen sehr emotional. So. Und mittlerweile versuche ich mich so ein bisschen dazu zu erziehen, nicht sofort zu reagieren und vor allem nicht sofort impulsiv oder emotional zu reagieren, sondern erstmal das auf mich sacken zu lassen, das Ganze sacken zu lassen und auf mich wirken zu lassen. Und das sind so Dinge, wo ich versuche, einfach aktiv im Alltag, wenn solche Dinge passieren, diese innere Arbeit auch fortzuführen. Ich finde das ganz wichtig.
Wie bist du zu dir selbst, wenn du mal merkst, ach, das hat jetzt nicht so funktioniert?
Guter Punkt. Wichtiger Punkt. Weil die allermeisten Menschen sind sehr streng mit sich selbst.
Ja.
Ich bin auch nicht anders. Ich bin sehr perfektionistisch in meiner Arbeit. Ich will, dass es gut wird. Da würde ich nochmal so eine Unterscheidung machen wollen zwischen Perfektionismus und die Sache so lange machen, bis sie sitzt. Das ist für mich ein Unterschied. Mhm. Also ich habe eine bestimmte Vision von einer Arbeit, wenn ich etwas spreche oder spiele, so wie es mir vorstelle. Und ich will, dass das Resultat an diese Vision so nah wie möglich kommt. Und das ist dann kein Perfektionismus, sondern you do shit until it's done, period. So. Mhm. Perfektionismus ist erst, wenn du merkst, du machst immer weiter und du bist mit nicht zufrieden. So.
Ja.
Die Eigenschaft habe ich aber auch. Mhm. Und irgendwann muss man einfach einen Punkt setzen. Irgendwann muss man einfach sagen, ey, pass auf, ist okay. Oder man sagt, heute ist aber nicht mehr drin. Lass uns das auf morgen vertagen oder sowas, ja. Da versuche ich so ein bisschen meinem eigenen Drang entgegenzuwirken. Ich muss jetzt sofort alles richtig machen, den ich ja auch habe. Ist aber schwierig und man verkrampft. Mhm.
Hast du das Gefühl, du bist mittlerweile bei dir angekommen? Oder ist nicht gerade auch diese Social-Media-Welt eigentlich oder die Gefahr besteht, dass man sich genau da wieder verliert?
Ja, also ich würde nicht sagen, ich bin bei mir angekommen im Sinne von, die Reise ist vorbei. Also im Sinne von, es gibt nichts mehr zu erkunden. Im Gegenteil.
Wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Ne?
Also, voll. Es gibt immer noch Dinge, an denen ich arbeiten möchte, an denen ich arbeiten muss, weil sie mich vielleicht sogar behindern in mancher Hinsicht. voranzukommen mit meiner Vision, wie ich mein Leben gerne leben möchte, was ich noch vorhabe und so weiter und so fort. Aber ich würde schon sagen, ich bin definitiv mehr, ich ruhe mehr in mir als vor einigen Jahren.
Siehst du denn alles als Kunst? Also es gibt ja auch manchmal Projekte und da, glaube ich, sitzen wir eigentlich alle in einem Boot, wo wir sagen, ja, okay, die gut, Seite, ja, boah, richtig.
Muss
ja,
halt auch ne? mal gemacht genau. werden.
Schatz, was ja, hast ja, du heute ja. nochmal gemacht? Keine Ahnung.
Weiß gar nicht mehr.
ja. Ja klar, ich meine, es ist ja vieles bei uns auf Fließbandarbeit, weil wir wirklich sehr viel synchronisieren und du bist natürlich nicht mit der gleichen Leidenschaft dabei in jedem Projekt, wie jetzt bei zum Beispiel bei einem Projekt, was dir vielleicht mehr bedeutet. Ja, muss ja nicht das ganz Große sein, kann aber irgendwie ein kleiner Independent-Film sein, den du aber geil findest und dann bin ich da ganz anders dabei, als wenn es irgendwie Sachen sind, die mich einfach nicht so interessieren. Trotzdem muss ich abliefern, es ist meine Pflicht, die ich dem Schauspieler quasi schuldig bin, dass ja. ich gute Arbeit abliefere.
Okay.
Und trotzdem ist natürlich der Grad der Leidenschaft dahinter nicht immer der gleiche, ist ja klar. Aber das macht einen Profi dann aus.
Jetzt hören wir dich, Marius, als Jesse Custer in Preacher.
Geil, ihr habt euch ja richtig ausgesucht, Mensch.
Fett. Klar, was denkst du denn?
Was willst du, Kleiner?
Es geht um meinen Dad. Sie sollen ihm wehtun.
Es ist eine Sünde, das weißt du.
Ich weiß. Man sagt, bevor sie Prediger wurden, haben sie Dinge getan.
Und wir hatten nämlich ihn ran. Wie weit soll ich gehen? Das Problem ist, dass dein Vater ein starker Mann ist. Er wird sich wehren. Alles wird eskalieren, so live, dass diese Dinge eskalieren. Gewalt führt zu weiterer Gewalt. Bringt im Grunde gar nichts.
Prediger, es reicht.
Bin gleich soweit, Sheriff. Das willst du, Kleiner?
Die Serie ist einfach Porno.
Ja, Wahnsinn, oder?
Habt ihr sie gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen, aber nee, ich bin total angefixt, seitdem ich heute den Trailer gesehen habe, als ich das rausgeschnitten habe.
Die ist ein bisschen, also sie ist ein bisschen drüber, aber weil der Comic auch so drüber ist. Ich habe den Comic nicht gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Comic wohl noch um einiges mehr drüber ist. Aber die Serie ist einfach nur eine ziemlich gute Serie.
Also hattest du viel Spaß bei den Aufnahmen?
Das ist auch schon Jahre her, wo wir das aufgenommen haben. Sehr. Das ist auch eine Serie, die ich extrem gefeiert habe. Es war eine meiner ersten größeren Rollen oder großen Hauptrollen in einer kommerziell erfolgreichen Serie. Und ich fand die Rolle cool, ich fand die Aufnahmen cool und fand es ein bisschen schade, dass dann nach, weiß nicht, 3-4 Staffeln dann noch Ende war.
Ja.
Weil ich finde die Serie da einfach Potenzial für mehr.
Ja, wer weiß, was jetzt alles noch so auskam, ne? So in der Corona-Zeit schon so ein paar Staffeln noch rausgekommen, und ich dachte, ach so, von der Serie habt ihr also auch noch was weitergedreht. Ah, dankeschön, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, ey, du bist ja auch total im Computerspiel-Game drin, ne? Also, das ist ja auch eine Sache, die du recht häufig machst, ne?
Damit habe ich angefangen. Ich habe damals 2006 rum, erstes Semester Schauspielschule, ich habe in Frankfurt studiert und in Frankfurt sind 2-3 Loka-Studios ansässig, die vor allem Computerspiele lokalisieren. Und da habe ich angefangen, so meine ersten Call of Duties zu synchronisieren. Und das waren natürlich keine Hauptrollen, sondern irgendwelche sterbenden Soldaten. Aber ich konnte extrem gut sterben.
Ja, perfekt.
Kannst du mal sterben? Kannst du mal gerade sterben, spontan? Geht das?
Oh Gott, ich höre den Darm aus dem Mund rauskommen.
Stark, okay.
Ja. So, genau. Aber das waren so meine ersten Schritte, quasi Laufschritte im Sprechergame.
Ja.
Ist ja aber trotzdem so ein bisschen Unterschied zum Synchronsprechen. Kannst du sagen, was dich mehr erfüllt? Ich habe immer das Gefühl beim Computerspiel, ich habe jetzt nicht bei vielen mitgesprochen, aber da kannst du schon auch ganz gut spielen und irgendwie habe ich das Gefühl, nochmal mehr von dir selbst logischerweise reinlegen. Du bist nicht so ganz am Original, habe ich immer das Gefühl.
Ich finde, dass von der eigentlichen Arbeit ist es kein großer Unterschied, weil es ist Schauspiel, hundertprozentig. Wir müssen Figuren spielen, sprechen und aber so ein bisschen die Art und Weise, wie wir es machen, ist ein bisschen anders. Aber im Prinzip, glaube ich, vom Spirit her, das ist dasselbe. Und die Games werden auch immer besser, immer tiefgründiger, die Characters sind immer besser geschrieben, die Stories und die Plots sind teilweise viel besser als irgendwelche Blockbuster, die man kennt. Und bockt einfach. Und so ein bisschen ist für mich Gaming oder Games so Heimspiel, weil ich eben damit angefangen habe. Und weil ich das große Glück hatte, eben in 2-3 größeren Games auch dabei zu sein. Und es ist eine sehr treue Community auch.
Und wir haben eine von diesen großen Games hier, nämlich Assassin's Creed.
Oh, der Alexios.
Früher nannte man mich den Adlermann. Aber Ikaros ist schon lange tot.
Ich habe nach dir gesucht. Aber du kannst nicht... Das...
Du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder?
Es klappt. Das ISO-Artefakt. Der Stab des Hermes Trismegistos.
Du musst jede Menge Fragen haben, Layla.
Oh ja, die haben wir.
Jede Menge Fragen. Jede Menge Fragen.
Ganz viele Fragen. Bist du selbst ein Gamer eigentlich? Also zockst du selbst?
Also ich habe so ein bisschen vor, ein bisschen mehr zu gamen oder zu zocken. Und zwar meine eigenen Spiele auf Twitch. Das ist so ein bisschen das nächste Ding, was ich jetzt
Twitch gibt es ja auch noch,
macht,
Mensch.
Max Felder doch, glaube ich, auch, oder?
Ja, genau. Ja. Max ist da auch wesentlich erprobt als ich. Aber ja, ich habe vor, jetzt die Games konkret, also für Assassin's Creed Odyssey ist jetzt ein bisschen zu lange her. Das Game kam ja schon vor 4 Jahren raus und der Zug ist ein bisschen abgefahren, aber ich würde wahrscheinlich gerne Far Cry 6 zocken, wo ich den Hauptcharakter sprechen durfte. Und ich finde, die Far Cry-Reihe ist auch ein Ubisoft-Titel sowieso ziemlich cool. Und ja, mal gucken. Und vielleicht so ein bisschen GTA-Roleplay als Denver oder, keine Ahnung, Batman oder irgendwie Katakuri oder sowas. Gucken wir mal, die Leute ein bisschen verwirren.
Okay, also ihr spielt das Spiel live bei Twitch und kommentiert dann mit eurer Stimme und ist gleichzeitig auch noch die Hauptfigur, oder wie kann ich das verstehen?
Du klingst gerade wie so eine Großmutter.
Oder wie meine Mutter. Was ist
Mann, was ist
Boomer-Alarm? Was ist mit diesem Twitch?
Was ist mit diesem Twitch?
Das weiß ich.
Ja. Richtig. Du kannst auf Twitch halt streamen und du kannst, also in dem Fall so ein bisschen, was ich mir hoffe, dass es so ein bisschen ist, diesen USP-Faktor gibt, dass ich eben mit meiner Stimme als Hauptcharakter quasi zocke und die Leute mir dabei zusehen sollen. Das eventuell feiern und ich ein bisschen die Leute, das ist ja alles Unterhaltung. Ja, und das soll die Leute in erster Linie unterhalten und geht ja nicht um meine Gaming-Skills, die komplett verrostet sind.
Ja, aber das ist interessant. Jetzt bei dir oder bei Max, ich kann mir das gut vorstellen, dass ihr seid ja auch Entertaining-Personen, ja, ihr könnt viel erzählen, aber es gibt ja auch manche, dieser eine YouTuber, ich weiß nicht mehr, wie hieß der, es war auch mal Zeit lang. Ja. Nee. Das war ja, glaube ich, eine Zeit lang der erfolgreichste letzten Endes YouTuber, der einfach, da haben die Leute ihm einfach nur ich habe da mal reingeschaut und dachte mir so, ja okay, aber das ist jetzt nicht...
Das ist verrückt, ne?
Also der hat halt gespielt, aber das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah geil, der erzählt ja wahnsinnig interessante Stories.
Ja, naja, das ist, also man muss alles so ein bisschen unter diesem Aspekt sehen, Unterhaltung. Also, und was das für jeden Einzelnen bedeutet, das ist... Ja,
klar.
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, aber Leute wie Montana Black oder Gronkh kennt ihr vielleicht auch.
Gronkh war es, den ich meinte, glaube ich, ja.
Man kann es schwer erklären, aber wenn man sich so einen Stream reinzieht, es macht irgendwie Spaß, weil die Leute, also die Streamer, die erfolgreichen Streamer, kommentieren die Games auch irgendwie entsprechend mit irgendwelchen, oder ja, es ist einfach wirklich pure Unterhaltung. So. Das ist cool, dann guckt man gerne zu und stelle irgendwie eine Serie sich beispielsweise reinzuziehen. Und die sind natürlich nicht ohne Grund dann auch erfolgreich, weil sie bannen Leute quasi an den Bildschirm und man guckt ihnen zu, wie sie zocken und dann das Game auch kommentieren.
Hast du es verstanden, Bene?
Ja, ich hab mitgeschrieben.
Ja, genau.
Twitch.
Ja. Marius, welche Projekte stehen an jetzt in nächster Zeit? Was ist Großes geplant bei dir?
Synchron bin ich momentan an einer Serie, die ich schon relativ lange mache. Das ist die die Serie über den Wu-Tang Clan. Also sie heißt Wu-Tang. Der festen Rollen. Dann habe ich gerade auch wieder Rapper die Serie von 50 Cent Ghost, The Power Book 2, Ghost quasi auch da eine Rolle gehabt. Es wird ein neues Game geben, wo ich auch wieder mit dabei bin. Ja, viele verschiedene Sachen.
Gibt es denn eine Sache, die noch so auf deiner, sage ich jetzt mal, To-Do-Liste, das ist immer so eine bei einem Bewerbungsgespräch, wird auch immer gesagt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren oder in 10 Jahren?
Genau. So.
Gibt es da eine Sache, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt nochmal gemacht haben?
Also, ich bin schon sehr, sehr happy, wie alles bei mir so gerade verläuft und verlaufen ist. Ich habe irgendwie für mich gemerkt, wenn ich in meinem Leben, wenn ich irgendwie geilen Shit mache, so, es führt immer zu anderem geilen Shit. Und deswegen will ich mich immer darauf konzentrieren, was mache ich gerade, und dann kommt alles, wie es kommt. Und dann kriege ich irgendwie Produktionen, die für mich gemacht sind. Ja, und andere Produktionen, wo ich vielleicht bei Castings dabei war und dann das Casting verloren habe, wo ich mich natürlich wirklich ärgere, auch jedes Mal, man gewöhnt sich auch nicht dran. Nein tut immer weh, eine Absage tut immer weh. Mhm. Trotzdem sage ich mir dann nach ein paar Tagen, wenn ich es dann verarbeitet habe, oder nach 3-4 Monaten, wenn ich es verarbeitet habe, dass ich dass es irgendwie so, okay, seinen Sinn hat. Dass es derjenige, der es dann bekommen hat, vielleicht ist einfach wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich einfach der Bessere war, beziehungsweise der Geeignetere. Ja, ansonsten, ey, let's see. Wie gesagt, ich bin sehr happy mit dem, was momentan abgeht.
Marius, vielen lieben Dank. Ich glaube, mit der Stimme kommt man bei Marvel irgendwann auch mal unter. Da bin ich relativ zuversichtlich.
Könnte ja, sein, also, dass das passiert, ja.
Safe, ja klar. Ja. Also am besten sogar noch vor der Kamera, dass wir hier noch mehr feiern.
Ja, das wäre doch geiler.
Ja, natürlich.
Ich so ein bisschen on the radar und wie gesagt, versuche nicht große Töne zu spucken, sondern wirklich dabei zu bleiben, dass ich mich wirklich konzentriere auf das, was ich gerade mache, und der Rest kommt oder kommt nicht. Es kommt auf jeden Fall so, wie er kommen soll.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Unbedingt.
Und wir sind übrigens auch sehr froh, dass du es durchgehalten hast. Du bist nämlich in deinem kleinen, was, Mini-Kabuff bei dir, oder? In
Berlin. Ich habe die Tür aufgemacht,
dass
ich ein bisschen Luft bekomme.
Ah, ja. Die mitbekommen. In der Kemenate, wie ich immer bei Lanz und Precht im Podcast höre.
Ja, genau. Ja.
Aber ist ja wurscht. Marius, vielen lieben Dank. Alles Gute. Grüße nach Berlin.
Ja. Noch einen letzten Denver-Lacher.
Einmal
uns.
Noch.
Nee, mach ich nicht.
Sehr gut.
Zwei sehr seid super. Wirklich krass vorbereitet, und vielen, vielen Dank für die Einladung und für den netten Talk. Das ist jetzt den Abend versüßt.